ARD Sounds.
Wahlkreis Ost. Der Politik-Podcast aus Leipzig.
Hallo und willkommen zum Ost-West-Ritt durch die deutsche Politikszene. Alle Folgen jederzeit nachzuhören in der ARD Sounds App. Mein Name ist Malte Pieper. Ich bin Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Und wieder an meiner Seite Anja Meyer, die Chefreporterin des Fokus-Magazins. Hallo, Anja.
Ja, hallo. Hallo, Malte.
Anja, fast auf den Tag genau ein Jahr ist Friedrich Merz jetzt Kanzler, ist ein schwarz-rotes Kabinett im Amt. Also das, was man früher mal Große Koalition genannt hat. Und du hast ja schon vor 2 Wochen durchblicken lassen, dass du die Performance von Merz, Klingbeil, Baas und Söder jetzt nicht unbedingt für, sagen wir es mal so, gelungen hältst.
Ja, das ist so. Und ich glaube, diese Ansicht teile ich mit sehr vielen Menschen im Lande gerade. Also es wird ja gerade sehr viel bilanziert, weil ein Jahr um ist. Und es ist auch nicht so, dass diese Koalition nichts zustande gebracht hätte. Aber es ist halt wenig zu spüren bei den Leuten, ne? Und gleichzeitig wird eskaliert und der Kanzler wird genervt. Und schon geht es sogar unter seinen eigenen Leuten um Minderheitsregierung und Vertrauensfrage. Also es ist wirklich, die Performance ist mau gerade.
Wir kommen da gleich nochmal drauf zurück, denn welche Auswirkungen, was das alles inzwischen hat, das kann man ziemlich gut greifen. Friedrich Merz in den Umfragen der unbeliebteste Kanzler ever, das Vertrauen in sein Kabinett kaum noch vorhanden. Und da wir im Osten ja die Nächsten sind, bei denen gewählt wird, könnte das dazu führen, dass kaum ein Stein mehr auf dem anderen bleibt. In Sachsen-Anhalt konkret, wir haben in den letzten Wochen immer wieder darüber gesprochen, Sachsen-Anhalt ist ja die Ersten, die am 6. September zum Abstimmen gerufen werden. Und Infratest DIMAP hat in den letzten Tagen zwischen ARD und Zeitz die Menschen nach ihrer Einschätzung der Lage gefragt. Und ich will nur mal eine Zahl am Anfang gleich herausgreifen. Nur noch jeder Sechste erklärt, dass sein Vertrauen in unseren Staat groß bis sehr groß ist, dass dieser Staat nämlich seine Aufgaben insgesamt erfüllt. Nur noch jeder Sechste sagt das. Andersherum wirkt es, glaube ich, noch viel dramatischer. Über 80% der Menschen in Sachsen-Anhalt trauen unserem Staat nicht mehr zu, dass er noch funktioniert. Bei solchen Zahlen, über 80% glauben nicht mehr an unseren Staat. Da können wir den Laden bald zumachen, oder, Marcel Lewandowski?
Die Frage ist ein bisschen provokant und ich versuche darauf so sachlich wie möglich zu antworten. Wir haben ja schon nicht das erste Mal Umfragen, in denen Vertrauenswerte sehr, sehr niedrig sind. Man kann das in anderen Umfragen auch nochmal weiter aufschlüsseln. Da geht es dann etwa um Vertrauen um bestimmte Institutionen wie Polizei und Justiz. Das ist in der Regel relativ hoch. Und dann geht es um andere Institutionen wie etwa die Regierung, das Parlament, die Parteien. Und da sind die Vertrauenswerte niedrig. Ich würde glauben, dass hier zweierlei drinsteckt. Das eine ist die Frage, inwiefern vertraut man der Regierung? Und das andere ist die Frage, inwiefern hat man das Gefühl, der Staat kommt seinen Aufgaben nach? Und beides scheint mir momentan relativ gering beschädigt zu sein, wenn Sie so wollen. Aber Sie können das auch nicht unbedingt voneinander trennen. Also in dem Moment, wo sozusagen die Regierung schlecht performt in den Augen der Wählerinnen und Wähler, ist vielleicht auch das Bild des Staates als Ganzes ein wenig angegriffen.
Stellen wir Sie mal ordentlich vor. Die Stimme gehört Professor Marcel Lewandowski, Politikwissenschaftler und Leiter des Lehrbereiches Regierungslehre und Policyforschung an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Herr Lewandowski, jetzt sagen Sie, das Vertrauen ist beschädigt. Bei über 80% würde ich ja sagen, es liegt in Trümmern, oder nicht?
Gut, welchen Begriff wir da verwenden, ist jetzt gar nicht vorrangig. Für mich, Sie sind selbst Journalist, Sie, das ist gar nicht sozusagen mein Job. Aber ich glaube, dass wir, also dass da etwas im Argen liegt, mit Blick auf den Staat, die Regierung, auch die Demokratie selbst, das überrascht mich nicht, sondern das ist etwas, das sehen wir auch in anderen Umfragen, die eben nicht unbedingt tagesaktuell sind, wie wir den Deutschlandmonitor oder anderen sozialwissenschaftlichen Umfragen, wo wir sehen, sehr viele Menschen haben ein ganz geringes Vertrauen darin, beispielsweise, dass sie in einer Demokratie leben. Oder darin, dass Deutschland von Demokraten regiert wird. Sie haben gleichzeitig dann eine große Unzufriedenheit damit, wie die Regierung agiert. Und ich glaube, da kommt alles ein Stück weit zusammen in dem, was wir hier sehen. Und dann überrascht natürlich auf der anderen Seite auch nicht, dass genau diejenige Partei in der letzten Umfrage für Sachsen-Anhalt besonders stark ist, die genau diesen Unmut zu ihrem Programm gemacht hat.
Fassen wir es kurz in Zahlen. 4 Monate vor der Wahl in Sachsen-Anhalt liegt jetzt die AfD bei 41%, die CDU bei 26, die Linke bei 12, die SPD bei 7, Grüne und BSW bei jeweils 4. Andere, darunter auch die derzeit noch mitregierende FDP, bei zusammen 6%. Also das ist ja ein Schema, Sie sprechen es ja selber an, was wir schon kennen. Am Ende profitiert natürlich die AfD von diesem mangelnden Vertrauen, überwiegenden Misstrauen. Und Sie sagen, es wird messen es auch schon länger. Mal die 5-Euro-Frage, wo kommt denn dieses Misstrauen her und seit wann hat es sich aufgebaut?
Gut, da müsste ich zurückfragen, wie lange habe ich jetzt? Ne? Also das ist etwas, da kann man sehr
eine Minute
sprechen, müsste man eigentlich auch. Eine Minute, gut, okay.
Gern. Das
dann
sollte doch reichen.
Wir ein Stück weit. Genau. Natürlich, absolut. Eine Minute, ein Semester. Wo ist der Unterschied? Also, ich glaube, da muss man einmal schauen, dass man versucht, das Wesentliche herauszuarbeiten. Solche Parteien wie die AfD, die profitieren nicht von kurzfristigem Protest, sondern die profitieren von einer langfristigen Krisenwahrnehmung. Und diese Krisenwahrnehmung, die ist nicht erfunden, sondern die schließt an real existierende Krisen an. Die Euro-Krise, die Corona-Krise, der Überfall Russlands auf die Ukraine, die Klimakrise und auch die Response der Politik auf die Klimakrise und so weiter. Und all das, wenn man das jetzt ganz vereinfacht sieht, hat bei vielen Menschen dazu geführt, dass sie die Wahrnehmung haben, die Dinge werden schlechter. Für Leute wie mich, nicht unbedingt mich selbst, für Leute wie mich werden die Dinge in der Zukunft schlechter. Und dann sehen sie eine Regierung, die sehr zerstritten ist, die ihren sehr großen Reformvorhaben nicht nachkommt. Kanzler Merz ist ja sozusagen als Reformkanzler angetreten, hatte diesen Nimbus auch als Oppositionspolitiker immer. Und ich glaube, wenn das zusammenfällt, dann führt das so zu einer Art Aktivierungsmoment für bestimmte politische Einstellungen. Und diese führen dann wiederum dazu, dass Menschen auch tatsächlich so eine Partei wie die AfD wählen.
Sie haben schon das Wort gebraucht, Wahrnehmung, ja, scheint mir ziemlich wichtig zu sein in diesem Zusammenhang. Und auch dieses, wir hatten auch mal, ich weiß gar nicht mehr, wer der Gast war, aber ich fand es ziemlich interessant, der gesagt hat, man schaut sich die Krise an, heraus aus der geheizten Stube. Ja, die Frage ist, wie misst man dann eigentlich Zufriedenheit? Wie misst man Unzufriedenheit oder Dysfunktionalität und Funktionalität? Also ist das wirklich, wie groß ist der Anteil der Wahrnehmung dabei? Weil den meisten Leuten geht's ja nicht schlecht.
Wir messen im Prinzip zwei Dinge. Das ist eine ganz wichtige Frage. Wir messen zwei Dinge. Das eine ist, dass wir tatsächlich direkt messen und abfragen, wie zufrieden sind Sie mit XYZ, dann kann man abfragen, wie so die eigenen Zukunftsaussichten sind, positiv, negativ. Da gibt es immer verschiedene Umfrage-Items, so nennt man das. Und das andere, was man abfragen kann, sind sozusagen die objektiven Gegebenheiten. Also so etwas wie wirtschaftliche Performance, Arbeitslosigkeit oder auch soziale Ungleichheit, etwa gemessen am Vermögen. Und dann kann man, oder Vermögensverteilung, dann kann man das in Beziehung setzen. Dann gibt es zum Beispiel Studien, beispielsweise von Lea Elsässer und Armin Schäfer, Kolleginnen und Kollegen aus Mainz, die haben gezeigt, dass dort, wo die Einkommensungleichheit besonders groß ist, also in solchen Ländern, da ist auch die Unzufriedenheit mit der Demokratie besonders groß. Und so können wir das miteinander in Verbindung setzen. Da können wir sagen, besteht da ein Zusammenhang? Das muss nicht immer heißen, dass das sozusagen kausal ist, aber wir können sagen, da, wo bestimmte wirtschaftliche Probleme vorherrschen, wo soziale Ungleichheit ist, da ist Unzufriedenheit auch groß. Und dann kann man schon sagen, das müssen eben nicht unbedingt die Menschen sein, die wirklich unmittelbar davon betroffen sind, aber es sind Menschen, die nehmen das wahr, über die Medien, über ihr Umfeld, über ihre Familie. Die kennen vielleicht jemanden, der oder die hat ihren Job verloren. Und dann bringen die das in Zusammenhang mit dem, was sie aus den Medien sehen, mit dem, was sie in sozialen Medien mitbekommen. Und so wird sozusagen eine Wahrnehmung der Welt daraus, die sich auf das Wahlverhalten noch auswirken kann.
Das finde ich interessant, diese Frage. Also Sie haben es ja auch schon gesagt, quasi diese harten Eckwerte und die persönliche Erhebung der Werte, ja. Und das ist ja, wie kriegt man das politisch zusammen? Was müssen Politikerinnen und Politiker eigentlich tun, um das, weil auf den Schlag hinaus werden sie ja nicht einfach sozusagen die Ungleichheit der Verteilung der Vermögen beheben können und vielleicht auch gar nicht wollen.
Nein, und also es gibt ja auch verschiedene Möglichkeiten, wie man mit solchen wirtschaftlichen Gegebenheiten umgeht. Es geht mir nicht darum zu sagen, es braucht jetzt die eine politische Antwort und das ist dann diejenige, die die Probleme löst. Darum geht es nicht. Sondern ich glaube, ohne jetzt herausarbeiten zu können, was Politik tun muss, in Anführungszeichen, ist es doch so, dass momentan die Politik sehr getrieben ist, vor allem von einem Thema, und das ist das Thema Migration. Das ist der Unique Selling Point der AfD. Und ich glaube, dass für die Politik, für die anderen Parteien viel gewonnen wäre, wenn sie sich darauf zurückbesinnen würden, dass auch sie Agendasetzer sind, dass sie auch andere Themen haben. Und das würde aber auch bedeuten, bestimmte Probleme auch zu benennen. Also es bringt nichts, ständig darauf zu verweisen, weil man Angst hat vor der medialen Reaktion, was für Reformen oder Reformchen man angestoßen hat und wie viele Gesetzesvorhaben man jetzt auf den Weg gebracht hat. Das sind sehr viele im Falle der Bundesregierung, so um die fast 180. Aber es geht, glaube ich, vor allem erstmal darum, in die Nähe zu kommen der Wahrnehmung, die viele Menschen haben. Die nehmen Probleme wahr. Und ich glaube, da, wo Menschen sagen, wir werden nicht gehört, da ist, glaube ich, damit nicht gemeint, die Politik tut jetzt auf der Policy-Ebene nicht für uns, was sie wollen, sondern damit ist auch gemeint, sie nimmt noch nicht mal das wahr, was wir wahrnehmen. Und ich könnte mir vorstellen, dass darin erstmal ein Ansatzpunkt liegt, aber mein Eindruck ist, und das ist nicht nur die Regierung Merz, das betrifft eigentlich alle Politik, weil sie auch diesen Medien- und Wettbewerbslogiken unterworfen ist, dass man schon erstmal versucht zu sagen, wir machen es doch richtig und versucht für das, was man tut, zu werben. Und es ist auch nachvollziehbar, aber es löst eben auch dieses benannte Wahrnehmungsproblem eben nicht. Im Gegenteil, ich würde sagen, es läuft dem sogar ein Stück weit entgegen.
Kann ich das denn so übersetzen, die Koalition sollte aufhören, sich gegenseitig die Projekte kaputt zu reden?
Die Koalition ist eine streitende Koalition und ich glaube, zwischen solchen Partnern wäre es klug, wenn beide Partner auch Projekte bekommen, die sozusagen ihren ideologischen Positionen und dem, was sie versprechen wollen, entsprechen und dann in die Lage versetzt werden, das auch umzusetzen und dass man dann auch dahinter steht. Aber das ist momentan nicht der Fall. Es ist eine Koalition, die ihren Weg sucht und das auch noch relativ offen gegeneinander. Und das sorgt natürlich nicht dafür, dass bei vielen Menschen das Vertrauen zurückkehrt.
Heißt das, wenn wir das mal auf unseren Sportverein übersetzen, wenn die Tennisabteilung neue Trikots bekommt, muss auch die Fußballabteilung neue Trikots bekommen?
Im Grunde genommen ist Politik ein Aushandeln und Paketlösungen und da geht es dann schon darum, dass in so einer Koalition Partner ihre Projekte bekommen, absolut.
Das ist auch meine Wahrnehmung hier in Berlin. Also es ist, was die Regierung gerade verkauft, ist so eine Art Stückwerk, ja. Also zum Beispiel jetzt gerade die Reform der Krankenkassen, ja, das ist ja so ein Beispiel, was jetzt gerade ganz aktuell ist, ja. Da wird das ins Kabinett eingebracht, ja. Und das wird vom Kanzler und vom Vizekanzler schon als Erfolg verkauft. Aber tatsächlich ist es nur eine Leistung, wenn es geeint ist, wenn sie geeinte Ergebnisse präsentieren können. Und das tun sie aber nicht, sondern stattdessen stellen sie die Dinge zur Debatte. Und zwar sozusagen, fordern ihre Parteien heraus, regelrecht. Ja, Kleinigkeiten zu diskutieren. Und das erzeugt in meiner Wahrnehmung auch bei den Bürgerinnen und Bürgern den Eindruck, okay, also hier, das wackelt von vorne bis hinten. Hier wissen alle gar nicht, worum es wirklich geht. Es wird Lobbyismus gewittert und so weiter. Ja. Und das ist das Problem, finde ich, was diese Regierung im Moment auch nicht erkannt hat, jedenfalls die Bundesregierung, dass Politik den Leuten nützen soll. Ja. Und die Leute sollen verstehen, dass es sie voranbringt, was entschieden wird. Und das wird stattdessen kriegen wir halt irgendwie ständig Ausfälle des Kanzlers serviert, die mich auch richtig verzweifeln lassen gerade, weil ich so denke, hat er keine Lust mehr oder was? Ist er genervt? Was will er? Er wollte es doch unbedingt.
Na, also ich glaube, man darf dabei auch nicht vergessen, dass diejenigen, auf die es da ankommt, der Kanzler und der Vizekanzler, innerhalb ihrer Parteien gar keinen leichten Stand haben. Also sowohl Friedrich Merz als auch Lars Klingbeil sind in ihrer Partei momentan so ein bisschen abhängig von den Gunsten anderer. Ne? Und Lars Klingbeil hat auf dem Parteitag vor einigen Monaten, man muss es so formulieren, einen vor den Bug bekommen. Und ich glaube, dass es hier eigentlich Personal bräuchte, das an der Spitze eine gewisse Autorität in die Partei hinein hat. Und das fehlt momentan. Das gab es in der Vergangenheit, wenn wir beispielsweise an Peter Struck denken, wenn wir vielleicht auch an Angela Merkel denken, die auch ein sehr funktionierendes Machtnetzwerk in der Partei hatte. Aber das ist was wir da momentan nicht sehen. Und das trägt natürlich schon auch zu diesen öffentlich sichtbaren Friktionen bei.
Das ist auch so ein Vergleich, den ich ständig ziehe zurzeit, also weil einem das natürlich automatisch in den Sinn kommt. Angela Merkel hatte auch keine Gefolgschaft, ja, als sie angefangen hat zu regieren, als sie die Regierung übernommen hat. Und sie hat halt wahrscheinlich mit allen Mitteln der Macht, also mit dem ganzen Besteck, was man so hat und vor allem unter Zurückstellung persönlicher Gefühle, irgendwie das Ding aufgebaut erstmal, zusammengezimmert und dann in Bewegung gebracht. Und ich gebe zu, das ist ewig her. Ja, wir haben heute ganz andere Dynamiken. Aber es fällt schon auf, dass es da sehr viel, also dass man sozusagen, dass beide Parteivorsitzende riskieren, dass diese Regierung krachen geht, beziehungsweise die Ergebnisse für die Bevölkerung. Und zwar, damit sie sich irgendwie innerhalb ihrer eigenen Strukturen irgendwie halten können. Und das kann es nicht sein. Also das, ich finde, naja, Sie hören schon, ich bin ziemlich empört gerade. Ich bin also echt ratlos gerade.
Ja. Ja, aber auf der anderen Seite sind sie natürlich auch ein Stück weit aneinander gekettet. Denn wenn diese Regierung scheitert, steht die AfD in den Startlöchern und würde vermutlich davon profitieren. Der Kanzler hat ja noch nicht einmal besonders hohe Beliebtheitswerte. Selbst Gerhard Schröder, der sehr unpopuläre Reformen auf den Weg gebracht hatte, hatte persönlich hohe Beliebtheitswerte. Merz hat die in dieser Form nicht. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem. Die haben beide keine richtige Alternative. Aber ich glaube, innerhalb der Union gibt es schon auch den ein oder anderen, der sich zumindest fragt, inwiefern kann man die Drohkulisse einer irgendwie gearteten Zusammenarbeit mit der AfD vielleicht zumindest nutzen, um den Koalitionspartner weiter auf Linie zu bringen.
Aber wenn Sie das so beschreiben, sind wir doch in einem Teufelskreis. Und da wäre jetzt meine Frage, haben Sie irgendeine Idee, wie man da rauskommen könnte? Sie beschreiben schwache Politiker, die schwache Politik machen. Das wiederum hat schwache Ergebnisse zur Folge, die die Politik nur noch schwächer machen, weil am Ende nur noch die Härtesten der Harten übrig bleiben, quasi nur noch die Lobbyisten der eigenen Partei. Muss ich ja nur mal die SPD angucken. Bei den Ergebnissen, die da übrig bleiben, bleibt ja wirklich nur noch die Treuesten der Treuen über, die dann, wie wir auch wiederum immer wieder durchkonjugieren, nicht unbedingt noch was mit den Wählern zu tun haben, weil die teilweise schon ganz woanders gelandet sind. Also es ist ja nicht zu erwarten, dass der Messias jetzt auf einmal kommt. Wie kann so eine Partei wie die SPD oder auch die Union sowas aufbrechen?
Also momentan, kurzfristig, ist das, glaube ich, schwierig. Und ich sehe da jetzt in diesem Moment auch kaum Möglichkeit. Für die SPD gäbe es vielleicht eine, das würde vielleicht für die Union sogar in ähnlicher Weise gelten, wenn sie nicht an der Regierung wäre. Das ist einfach ein Hinkefuß. Und auch wenn die Sozialdemokraten, die an der Regierung sind, das anders sehen und damit werben, dass man hier Dinge umsetzen könnte. Es ist einfach für die Partei ein Problem zu regieren. Im Grunde genommen müssten die Parteien sich völlig neu aufstellen. Aber das gibt es nicht, weil nur mit diesen beiden Parteien überhaupt eine Koalition, lassen Sie mich mal so nennen, eine Koalition des Verfassungsbogens möglich ist. Und solange die AfD ausgeschlossen wird von der Regierung, muss man sagen, bleibt auch wahrscheinlich die SPD mit an der Regierung. Und deshalb sehe ich da kurzfristig gar keine Möglichkeit. Ich sehe sogar vielleicht eher sogar noch eine Verschlechterung, die nämlich dann eintritt, wenn die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am 6.9. so ausgeht, wie die jüngsten Umfragen das zeigen, nämlich dass die AfD extrem stark wird und die CDU abschmiert und die SPD vielleicht von oben an der 5%-Hürde kratzt. Das wird eine Dynamik, so ist meine Vermutung, in diese Koalition bringen, die das nicht stabilisieren wird, im Gegenteil.
Aber dann wird ja alles noch schlimmer.
Ja, also die Lage wird.
Also, nein, brauchen, also ich meine, Lewandowski, wir brauchen Hoffnung. Hoffnung brauchen wir.
Aber schauen Sie, mein Geschäft ist ja Analyse und nicht Hoffnung. Ne? Also das ist ja, da müssen Sie jemanden aus der Politik fragen. Die Person wird das sicherlich besser können als ich. Ich bin da denkbar ungeeignet, weil ich nur vom Status quo ausgehe und dann ein Stück weit Vermutung anstellen kann. Ich meine, auf der anderen Seite ist es schon so, dass Parteien, das wissen wir aus der Forschung, reagieren auf externe Schocks. Ja? Also dann, wenn das Kind wirklich in den Brunnen fällt, dann reagieren die auch und erneuern sich, auch programmatisch, personell. Und ich könnte mir vorstellen, dass es je nachdem, wie die Dinge verlaufen, innerhalb der Parteien zu solchen externen Schocks kommt. Aber mir fehlt für den Moment auch die Fantasie zu sagen, welche Programmatik darauf folgt oder auch welche jetzt zu kräftige Persönlichkeit in den Parteien, in den Startlöchern stünde. Das muss ich sagen, habe ich jetzt nicht auferfangen.
Sie haben aber eben schon mal, als wir über die Einstellung gesprochen haben, das Wort so in Richtung reaktivieren erwähnt. Wir sind ja immer mal wieder überrascht, wo diese ganzen, auch im Westen, diese Ergebnisse für die AfD auf einmal herkommen. Jetzt haben wir bei der AfD in Sachsen-Anhalt ja einen besonders rechtsextremen Landesverband. Da wird nicht nur davon geredet, dass man neben der Straße der Alleen oder der Straße der Gotik unbedingt auch eine Straße des Reiches brauche, dass wir mehr deutsche Kunst brauchen, weniger moderne Kunst. Da will man Kinder künftig auch mal zu Hause unterrichten, damit sie nicht mehr dieser staatlichen Indoktrinierung ausgesetzt sind, wie man das bei der AfD sieht. So muss, so kann man das ja verstehen. Trotzdem, 41% misst man in der jüngsten Umfrage. Sind die Wähler so stramm rechtsaußen wie der Landesverband? Mit anderen Worten, wissen die, was sie da tun, wenn sie ihr Kreuz bei der AfD machen?
Kein Wähler, keine Wählerin weiß vollständig, was er tut mit Blick auf das gesamte Programm. Das meine ich gar nicht despektierlich, sondern wir suchen natürlich immer nach den Themen, die uns besonders wichtig sind. Bei den Menschen, die die AfD wählen, wissen wir, dass was denen besonders wichtig ist, ist einerseits das Thema Migration. Da hat die AfD einfach ein Alleinstellungsmerkmal und Menschen, die die Partei wählen, die haben da eine besonders restriktive Haltung. Und das andere ist, dass wir wissen, dass Menschen, die die AfD wählen, ein sehr negatives Bild vom demokratischen Status quo in der Bundesrepublik haben, also teilweise auch glauben, wir leben gar nicht mehr in einer richtigen Demokratie, wir werden nicht demokratisch regiert. Und teilweise wollen die schon selber eine Demokratie, glauben aber nicht, dass wir in einer leben. Und teilweise sind sie aber selber auch sehr autoritär eingestellt. Das ist die Klientel, die sozusagen zum Großteil diejenigen ausmacht, oder das sind zum Großteil diejenigen, die AfD wählen nach Lage unserer Zahlen. Das sind nicht einfach Protestwählerinnen und Protestwähler, sondern da gibt es schon eine starke, ich will nicht sagen ideologische, aber in bestimmten Punkten positionale Nähe zur AfD. Das bedeutet aber nicht, dass der Großteil der Wähler dieser Partei ein geschlossen rechtsextremes Weltbild hätte. Die gibt es auch. Aber es gibt eben auch diejenigen, die gerade, wie ich beschrieben habe, in bestimmten Punkten sehr stark mit der AfD übereinstimmen. Und die Partei schafft es, diese Leute abzuholen.
Mir sagte vor kurzem jemand aus der Landespolitik in Sachsen-Anhalt, der die mitgestaltet, er versteht nicht ganz das Auftreten der AfD. Wenn man durch Sachsen-Anhalt fährt, dann ist der Spitzenkandidat Ulrich Siegmund bereits jetzt plakatiert. Er guckte aber darauf, den Plakaten eben nicht wie so eine Art gütiger Landesvater, sondern ist eher stramm rechts inszeniert, an den Seiten die Haare ganz kurz geschnitten, Scheitel. Dann hat man ein Programm, was alles andere als weich gespült ist. Und so als Laie würde ich mich fragen, sind die denn des Wahnsinns? Ich hätte jetzt gedacht, Herr Siegmund freiert die ganze Zeit durchs Land, umarmt alle. Und das Programm ist eine Art Wohlfühlprogramm, dass ich mich ganz leicht einsnusen lasse. Aber sie machen ja genau das Gegenteil.
Keine Angst. Genau, ja. Wundert mich auch.
Also die AfD lebt ja von ihrem Nimbus ein Stück weit und Ulrich Siegmund macht es, ich würde sagen, so ein bisschen doppelstrategisch. Der hat ja einerseits tatsächlich sehr schneidige Auftreten, aber gerade wenn man ihn auf den sozialen Medien folgt, und das tun ja sehr, sehr viele Menschen, dann sieht man, dass er eben auch sehr, sehr positiv, sehr geschmeidig, sehr smart auftritt. Er ist sehr freundlich im Umgang, er lächelt, er wirkt sehr jugendlich und ich glaube, dass das ein Stück weit eben auch dazu beiträgt, dass er eben eine gewisse Popularität genießt. Er wirkt zwar hart, aber er wirkt nicht verbiestert, wenn Sie so wollen. Inwiefern das jetzt tatsächlich dazu führt, dass wir so eine Art messbare Siegmund-Effekt haben bei den Menschen, die jetzt gerade angeben, für die AfD stimmen zu wollen, das können wir natürlich nicht sagen. Auf der anderen Seite ist es schon so, wir wissen nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus anderen Ländern, dass bei den Menschen, die solche Parteien und Bewegungen wählen, das gilt etwa auch für Donald Trump in den USA, denen ist dann schon bewusst, dass da teilweise sehr radikale Forderungen drinstecken, die sie vielleicht auch nicht teilen. Ich erinnere beispielsweise an die Position zur Schule und Schulpflicht. Und das nimmt man aber dann im Kauf. Warum? Weil man alle anderen Parteien und Politiker von sich selbst als so weit entfernt empfindet, dass man trotz allem dann eher immer noch in den USA zu Trump und in Deutschland zur AfD geht. Und deshalb gelingt es der Partei, ein insgesamt sehr radikales Programm aufzustellen, ohne, so wie es jetzt aussieht, da in irgendeiner Form drunter zu leiden.
Also weil man mit allen anderen schon durch ist, nimmt man jetzt die?
Weil wir nicht nur danach wählen, wie wir uns positionieren, sondern eben auch danach, was uns wichtig ist. Natürlich kann man sagen, ich bin für eine allgemeine Schulpflicht, aber in dem Moment, wo ich die Wahlentscheidung treffe, ist mir das vielleicht nicht wichtig. Man kann das auch in anderen Positionen festmachen. Wir sind vielleicht alle, haben eine bestimmte Position zum Klimaschutz, zur Energiepolitik oder zur Sozialpolitik. Aber nicht jedes Mal, wenn wir in die Wahlurne gehen, zählt alles gleich viel. Da zählt vielleicht mal die Sozialpolitik, mal die Klimapolitik, mal die Steuerpolitik, je nachdem, was gerade auch so im medialen Diskurs besonders wichtig ist. Und das beeinflusst dann das Wahlverhalten.
Diese Angstfreiheit, ja, also dass man sozusagen sagt, ach naja, der ist irgendwie auch ganz geschmeidig und hat halt so eine Härte gegenüber den Mitbewerbern. Liegt es vielleicht auch daran, dass man sich bewusst ist, dass man im Vollbesitz seiner demokratischen Rechte und Kräfte ist als Wählerinnen und Wähler, also weil und dass es sich, es geht, Sie haben das jetzt zweimal erwähnt, ja, dass es immer so gegen Zuwanderer geht. Ich glaube, in Sachsen-Anhalt beträgt die Quote, ich weiß nicht, 10% oder so, ich weiß es nicht, also habe ich jetzt nicht auf dem Schirm, aber viel ist es nicht, also im Vergleich zu anderen Bundesländern. Und dieses Wir gegen die, welche Rolle spielt das, welche Kraft entfaltet das?
Eine sehr, sehr starke. Also erstmal nochmal ganz kurz zur Migration. Es geht nicht darum, dass Menschen Migration bei sich vor Ort stark wahrnehmen oder dass sie in Stadtteilen wohnen, wo der Anteil von Menschen mit Migrationsgeschichte sehr groß ist, sondern es geht darum, dass sie es teilweise gerade nicht tun, aber in den Medien oftmals damit konfrontiert werden, dass Migration vor allem etwas Problematisches ist. Und das schärft dann sozusagen das Bild, das man von Migration und von MigrantInnen hat. Und danach entscheidet man dann, das nennt man in der Forschung Kontakthypothese, also da, wo der Migrationsanteil hoch ist, neigt man eher weniger dazu, entsprechende rechtspopulistische Parteien zu wählen. Dieses Wir hier unten gegen die da oben, das ist nicht nur ein Taschenspielertrick von den Parteien, das ist auch nicht einfach Demagogie, sondern wir können nachweisen, dass Menschen das als Einstellung mit sich tragen. Also die Vorstellung, und jetzt bringe ich ein komplexes empirisches Verfahren mal auf einen Satz, die Vorstellung, dass ich zu einer schweigenden Mehrheit gehöre, diese schweigende Mehrheit aber nicht mehr wahrgenommen wird von einem politischen Establishment, das nur an sich selber denkt und unfähig ist und illegitim meine Interessen zu vertreten. Das nennen wir populistische Einstellungen. Und diejenigen, die solche Einstellungen haben, die gibt es in der Bevölkerung insgesamt, aber die Wahrscheinlichkeit, also oder diejenigen, die solche Einstellungen haben, die haben eine besonders hohe Wahrscheinlichkeit, zwei Parteien zu wählen, entweder das BSW, das strauchelt aber momentan, da ist es nicht so stark, und vor allem die AfD. Die AfD mit ihrer schon immer, also steht schon im Grundsatzprogramm von 2016, herausgearbeiteten Position, dass die Demokratie in der Krise stecke und dass die politischen Eliten sich die Demokratie sozusagen zur Beute gemacht hätten, das ist etwas, das spielen die nicht umsonst, weil das an die Wahrnehmung von Menschen über den Zustand der Demokratie ganz stark anschließt. Und es gab im Januar, gab es diese Resolution von den 5 ostdeutschen AfD-Fraktionen praktisch zur Rettung der Demokratie. Und das ist ein Thema, was man nicht unterschätzen darf für die Mobilisierung dieser Partei.
Also was mich interessiert, ist halt dieses, ich hatte es ja schon erwähnt, dieses, dass man gleichzeitig im Vollbesitz seiner Demokratie, also man ist im sozusagen, die Leute, also auch die Wählerinnen und Wähler der AfD, sind sozusagen sich vollkommen bewusst, dass ihnen keiner kann. Also sie kommen gar nicht auf die Idee, dass eine AfD-Landesregierung zum Beispiel auch ihre Rechte eingrenzen könnte, beschränken könnte. Und das ist so eine, das ist so ein Gedankensprung, den ich nicht verstehe. Also das wird ausgeblendet oder wir haben es ja in den USA erlebt, ne? Dass dann, dass es sich gegen den Nachbarn plötzlich richten kann.
Klar, also aber da gibt es zwei, glaube ich, Aspekte, die man beachten muss. Das eine ist, man glaubt nicht, dass man betroffen wäre, weil sich auch die politische Kommunikation der AfD eben nicht gegen Leute wie mich in Anführungszeichen und aus dieser Wahrnehmung heraus richtet. Das ist das eine. Und das andere ist, glaube ich, dass man nicht übersehen sollte, dass viele Menschen, die die AfD wählen, bereits glauben, nicht in einer Demokratie zu leben. Was sie oftmals auch von Menschen, die die Partei unterstützen, lesen oder hören können, ist, dass sie sagen, naja, alle anderen reagieren ja schon autokratisch, indem sie meine Rechte einschränken, etwa die Meinungsfreiheit und so weiter. Also dieser Glaube ist ja da. Und dann wird teilweise gar nicht mehr sozusagen dieser Kontrast aufgemacht, weil man denkt, na schlimmer, also entweder denkt man, die AfD könnte es gar nicht schlimmer machen, weil es jetzt schon bereits schlimm ist, ja, das ist die Wahrnehmung, oder aber die AfD macht es für Leute wie mich besser, weil sie beispielsweise für Meinungsfreiheit oder dergleichen stehe.
Lässt sich damit auch eben diese Freude an der Disruption, also an der Milleischen Kettensäge erklären? Jetzt, es ist sowieso schon alles kaputt, jetzt können wir den letzten Rest auch noch wegschleifen und neu anfangen?
Ja, also ich würde das sozusagen nicht unbedingt zur Einstellung aller Menschen erklären, die diese Partei wählen, aber das gibt es da durchaus, dass man sagen kann, und das können wir tatsächlich nachmessen, Menschen, die diese populistischen Einstellungen haben, die ich eben genannt habe, die haben auch teilweise eine relativ hohe Toleranz, etwa für politische Gewalt. Und das ist das eine. Das andere ist, dass es durchaus auch diese libertären Positionen gibt. Kollegen Amlinger und Nachtwey haben das ja auch herausgearbeitet in Büchern, die sehr viel Resonanz erfahren haben, dass das interessanterweise zusammengeht. Also einerseits dieser Wunsch danach, dass sozusagen jemand durchgreift und auf der anderen Seite, dass mit diesem Durchgreifen meine eigene absolute Freiheit wieder verwirklicht wird. Also mir werden durch das Durchgreifen des anderen, der dann autoritär agiert, die Schranken genommen und ich komme sozusagen zu meinem Recht wieder völlig frei in meinem Handeln und in meiner Meinungsäußerung zu sein. Und dann gibt es keine Kritik mehr dagegen, dann gibt es keine Klimaschutzmaßnahmen, also nichts, was meine individuelle Freiheit einschränkt. Und das ist schon, glaube ich, auch nochmal sehr stark geworden, dieser, wie die Kollegin und der Kollege sagen, libertärer Autoritarismus während der oder im Nachgang der Corona-Krise.
Ich würde gerne mit Ihnen mal einen Sprung zu ein bisschen Medienkritik machen. Über das Internet ist ja schon eine Menge und über die sozialen Blasen und so weiter geredet worden. Bleiben wir mal bei den klassischen Medien. Wie viel Anteil haben die, wie viel Anteil hat Berichterstattung aus dem politischen Berlin an dieser Wahrnehmung von schlechter Politik, wie sie im Moment stattfindet? Da, weil wenn Union und SPD im klassischen Wort ringen, es um einen Kompromiss ringen, dann tauschen sie unterschiedliche Argumente aus. Es ist aber gleich immer ein Streit. Und es wird immer gleich ganz groß aufgezogen, dass die Koalition kurz vor dem Abgrund steht. Inwiefern spielt das eine Rolle, dass sich so Wahrnehmungen verfestigen, die streiten nur, die kriegen nichts hin?
Also ohne Medienschelte betreiben zu wollen und einfach nur deren Funktion zu beschreiben, ist es ja schon so, dass das, was wir wahrnehmen von dieser Blackbox-Regierung, die auch immer eine Blackbox sein muss, weil wir nicht persönlich daran teilnehmen, eben aus den Medien kommt. Und Medien auf der anderen Seite haben natürlich die Aufgabe, kritisch zu berichten und sie tun das natürlich schon auch so, dass ihre Beiträge gesehen und gelesen werden. Und so etwas wie die Möglichkeit der Skandalisierung spielt da schon eine Rolle. Das bedeutet natürlich, dass etwa Konflikte oder Meinungsverschiedenheiten gerne vielleicht auch mal zum Streit hochgejazzt werden, weil diese Headline dann eher zieht als eine etwas moderatere. Aber auf der anderen Seite würde ich schon auch immer sagen, ich tue mich schwer damit, sozusagen den Medien das anzulasten, weil Medien immer so funktionieren, aber Regierungen nicht immer so unbeliebt sind. Also die Ursachen dafür, dass es diese Krisenwahrnehmung gibt, die dann abstrahlt auf das Vertrauen in Staat und Regierung, die sind ja älter und struktureller, als dass sie mit, in Anführungszeichen, den Medien zu tun hätten. Was wir aber beispielsweise sehen können, ist schon, es gibt Effekte, mit Blick auf die Migrationspolitik. Es gibt Studien, die zeigen, dass Medien, wenn sie über Migration berichten, meistens eher negativ, also im Kontext von Krise, von Kriminalität, von Verwaltungsüberforderung und so weiter berichten. Und das wiederum hat dann einen Einfluss darauf, wie wir eigentlich Migration sehen. Also ich habe ja eben schon gesagt, gerade diejenigen, die aus den Medien vor allem Migration wahrnehmen und nicht eben vor Ort, weil sie in sehr heterogenen Stadtteilen leben, die haben dann oftmals eine sehr negative Einstellung, weil dieses mediale Bild auch sehr negativ ist. Und das ist nicht nur einmal kurz ganz negativ, sondern das ist eigentlich über einen längeren Zeitraum. Und das ist gar keine Medienschelte in dem Sinne, dass die Medien ein Interesse daran hätten, das so darzustellen, sondern wie gesagt, Medien funktionieren nach bestimmten Logiken. Und vor diesem Hintergrund ist das, glaube ich, erstmal nur eine Beschreibung.
Gleichwohl findet eine immer stärkere Personalisierung ja auch statt, die unser System so ja eigentlich fast gar nicht hergibt, wenn es immer um den Kanzler geht. Und ich musste jetzt in den letzten Tagen, als ich mir das alles angeguckt habe, mal an ein Interview mit Peer Steinbrück denken. Das war 2013, als er Kanzlerkandidat für die SPD war. Da lief es für ihn auch alles andere als gut. Da war die Flasche Wein, glaube ich, die nicht, wer Wein unter 10 Euro trinkt, ja.
Das Glas Wein unter 5 Euro.
Genau. Und in diesem Interview sagte Peer Steinbrück, der redete sich so ein bisschen, also er war einfach ratlos zum Teil und sagte, es wird immer nur noch alles auf Personen abgeladen. Hören Sie mal hier.
Gelegentlich habe ich über Zeiten gesagt, eines Tages treten wir Politiker auf den Sportseiten auf, wie in einer Bundesliga-Tabelle. Wer ist oben, wer ist unten, wie hat der oder die gespielt, war es unentschieden, war es ein leichter Punktsieg, war es ein 2-1, ein 3-1, wer hat sich durchgesetzt? Dabei kommt übrigens zu kurz, dass in der Politik eigentlich Kompromisse und Konsensorientierung ganz wichtig ist. Das wird aber nicht belohnt, sondern am besten wird derjenige betrachtet, der Tabula rasa gemacht hat, der sich offenbar sehr ellbogenartig durchgesetzt hat. Das ist der Gewinner. Und wenn jemand nachgegeben hat, was eigentlich im Sinne eines Kompromisses und eines Konsenses gar nicht so schlecht ist, der ist der Verlierer. Das sehe ich auch so. Auf der anderen Seite, in der Küche ist es heiß. Und Berlin ist nun mal als Bundeshauptstadt die Küche, die heiß ist mit Blick auf das politische Leben. Und darauf haben sich dann Politiker auch einzustellen.
Aber wie können Sie dann wieder den Inhalten zu mehr Dominanz verleihen?
Indem Sie selber versuchen zu transportieren. Indem Sie sich nicht darauf einlassen. Indem Politiker sich auch nicht in jeder Talkshow verquatschen oder sich hinreißen lassen zu quatschen. Indem sie sich auch, wie ich glaube, manchmal sehr despektierlich angreifen lassen. Ich habe viel Verständnis für die Kritik an Politikern, aber es geht auch im Umgang zwischen Medien und Politikern, Politikerinnen etwas Respekt verloren.
Herr Steinbrück, 2013, Herr Lewandowski, gehen Sie zumindest teilweise mit?
Also ich glaube, vieles von dem, was Peer Steinbrück da sagt, trifft schon einen Umgang mit Politikern und Erwartungshaltung an die Politik insgesamt. Dass Politik personalisiert ist, diese Klage ist überhaupt nicht neu. Mit der bin ich, und ich bin Jahrgang 82, groß geworden, ab der Zeit, in der ich mich für Politik interessierte. Das geht ja auch gar nicht anders, denn diejenigen, die politische Inhalte transportieren, müssen das über Medien tun und das tun dann eben wiederum Personen. Sie können ja wohl schlechten Wahlprogramm in die Kamera halten und warten, dass die Leute das eine halbe Stunde lang lesen. Also es sind natürlich dann eben doch die Personen, die es transportieren und die müssen natürlich auch über entsprechende mediales Auftreten, eine Form des Charismas, wobei das schlecht zu messen ist, verfügen. Aber was man, glaube ich, nicht vergessen darf, ist auch über eine gewisse innerparteiliche Autorität. Und damit meine ich nicht, und da würde ich schon auch in Richtung von Peer Steinbrück gehen, damit meine ich nicht, dass sie sich sozusagen wie Gerhard Schröder mit so einem Basta Drohmoment durchsetzen, sondern ich glaube, dass die Kunst darin liegt, sich da ein Stück weit auch an die Spitze einer von einem selbst moderierten Bewegung innerhalb der Partei zu setzen und dann das, was eine Partei oder im Fall des Kanzlers eine Koalition beschließt, auch vertreten zu können und nicht wie der Getriebene zu wirken. Und mein Eindruck ist, und das spitze ich auch ein bisschen zu, dass die Parteien und die Politiker seit einigen Jahren sehr getrieben wirken und diejenigen, die sie treiben, das ist die AfD. Und momentan fehlt da, glaube ich, wenig Innovation, auch über andere Themen zu sprechen, als die, die die AfD ein Stück weit vorgibt.
Ja, und wenn ich Peer Steinbrück auch, ich stimme ihm in weiten Teilen zu, ich finde diese Kompromissgeschichte, der Kompromiss sozusagen als Waschlappenergebnis, das sehe ich anders. Also weil, ich habe es ja vorhin schon am Anfang unseres Gesprächs gesagt, Es ist ja niemandem verboten, einen guten Kompromiss zu finden und ihn dann gut zu kommunizieren. Ja, und zwar in einer Weise, dass Menschen irgendwie das Gefühl haben, die bringen, also diese Leute wollen das Land voranbringen und nicht, wir haben alle abgewirtschaftet und es wird ganz schlimm und wenn ihr jetzt nicht die Arschbacken zusammenkneift, dann gnade euch Gott. Also das ist einfach, das finde ich fehlt gerade. Ja, die interne Abstimmung, die gute Kommunikation und was Sie auch gesagt haben, dass es sozusagen mit einem auch mal nach Hause gehen kann, Ergebnis, ohne dass das ständig zur Disposition gestellt wird. Und das ist, nochmal ganz kurz einen Satz zur Berichterstattung. Also ich habe schon Lust, irgendwie auch mal was wirklich Positives zu berichten. Das ist also das ist nicht meine größte Freude, ständig das ab, also sozusagen blöd zu finden, ja, oder unzufrieden zu sein oder es so zu kommentieren. Aber sie liefern halt nicht. Es ist so. Das tut mir auch richtig weh. Also daran habe ich überhaupt keine Freude als Berichterstatterin.
Politik macht aber noch was anderes, eben teilweise nicht zu erklären. Auf der anderen Seite redet sie aber auch für meine Begriffe zuweilen zu viel. Es gab mal die PDS, hat sich in den 90er Jahren immer als die große Kümmererpartei inszeniert. Konnte man hingehen, glaube ich, Anja, korrigiere mich gerne, nahm man seine Mieterhöhung mit und dann hat die Partei drauf geguckt, ob das okay war und hat im Zweifelsfall gesagt, an wen man sich wenden und was man schreiben muss. Das hat ja inzwischen Ausmaße angenommen, wenn man sich nur meinen Ministerpräsidenten hier anguckt, Michael Kretschmer in Sachsen, der ununterbrochen durch die Gegend fährt, jedem alles verspricht, dass er sich darum kümmert und am Ende das gar nicht mehr eingesammelt bekommt. Also Politik hat doch in der Vergangenheit, ist jetzt die These, Herr Lewandowski, Sie können jetzt sagen, stimmt alles gar nicht, hat doch häufig die Erwartung, viel mehr Erwartungen geweckt, als sie überhaupt erfüllen kann. Ist das nicht auch so ein Trend, dass Politiker glauben, als die fürsorglichen Landesväter, Landesmütter, Landesminister durch die Gegend zu laufen und sich um jedes kleine Problem kümmern zu können?
Ja, aber warum machen die das? Die machen das, weil es die Erwartung an die Politik gibt, aber auf der anderen Seite, vor allem die politischen Parteien strukturell gar nicht in der Lage sind, sie zu erfüllen. Wir sprechen da in der Politikwissenschaft von Linkages. Das kann man so ein bisschen sich vorstellen wie die Wurzeln von Parteien in die Gesellschaft hinein. Ja? Also früher, so bis in die 60er, 70er Jahre war das schon eher so, dass Parteien beispielsweise in kirchlichen Milieus, in Gewerkschaften, in Vereinen sehr stark verwurzelt waren, dass Parteien sehr stark auch eine gesellschaftliche Verankerung hatten. Das heißt nicht, dass jetzt sozusagen die Hälfte der Gesellschaft Mitglied in politischen Parteien war, aber dass zumindest die Parteien eben nicht diese Raumschiffe waren, als die sie heute teilweise wahrgenommen werden und die sie ein Stück weit eben auch nochmal stärker geworden sind. Und jetzt versuchen aber gerade Ministerpräsidenten vielleicht, aber nicht nur, sondern auch andere Politikerinnen und Politiker, auch Abgeordnete, versuchen das ein Stück weit aufzufangen, indem sie dieses Kümmerer-Image vor sich hertragen und teilweise sicherlich auch versuchen auszufüllen in aller Ernsthaftigkeit. Aber das kann natürlich nur misslingen, weil der Anspruch sehr hoch ist, aber die Ressourcen sind begrenzt. Wenn Sie beispielsweise nach Ostdeutschland gehen, da haben die meisten Parteien in vielen Landstrichen überhaupt keine Mitglieder oder nur sehr wenige und manche Abgeordnete müssen große Wahlkreise betreuen. Da ist es schon schwierig, tatsächlich auch die Kümmererpersönlichkeit zu sein. Auf der anderen Seite muss ich dann natürlich auch die Frage stellen, braucht es tatsächlich diese Kümmererpersönlichkeit? Braucht es auch Kümmererparteien ein Stück weit? Oder ist der Anspruch von Politik heutzutage im Jahr 2026 nicht vielleicht nochmal ein anderer? Geht es nicht eher um die Frage, wie kann man vielleicht, und jetzt bleibe ich bewusst sehr abstrakt, das würde zu weit führen, aber wie kann man vielleicht Strukturen schaffen, wie kann man Reformen anstoßen, die dafür sorgen, dass es dieses Kümmern gar nicht gibt, sondern dass es Menschen gibt, die in der Lage sind, sich selbst zu kümmern und die aber dann die Infrastruktur auch vorfinden, mit der sie das handhaben können. Und das ist, glaube ich, so eine Art Zielkonflikt, der auch nicht so ganz gelöst ist. Ich würde den Versuch, das Kümmerer-Image aufrechtzuerhalten, noch so ein bisschen tatsächlich erklären damit, dass die Parteien ihre oder die Politik insgesamt ein Stück weit ihre gesellschaftlichen Wurzeln verloren haben.
Zum Schluss, Herr Lewandowski, Sie sind, Sie haben es schon gesagt, 1982 in Köln geboren. Sie haben in Bonn studiert. Sie haben an der Bundeswehr-Uni in Hamburg gelehrt. Sie waren in Duisburg. Sie haben aber auch in Amerika gearbeitet. Dann waren Sie mal in Greifswald, dann lange Jahre in Mainz, sind seit einem guten halben Jahr in Halle. Wenn Sie mit diesem Erfahrungsblick jetzt auf das, was vor uns liegt im Osten, im kommenden halben Jahr, die Wahlen in Sachsen-Anhalt, in Mecklenburg-Vorpommern und in Teilen auch in Berlin sich angucken. Was war oder was ist Ihr Gefühl dabei? Sind Sie überrascht über diesen doch sehr, sehr harten Wind, der der derzeitigen Demokratie entgegenschlägt? Oder sind Sie eher die Fraktion, die sagen, naja, der Osten ist Avantgarde, wartet noch 10 Jahre, dann ist es im Westen genauso?
Ich gehöre zu der Fraktion, die sagt, der Osten ist in der Hinsicht gar nicht mehr so besonders. Der Osten war Avantgarde, aber wenn wir uns die Wahlergebnisse in anderen Bundesländern anschauen, dann sieht man schon, da hat eine so starke Angleichung stattgefunden. Natürlich ist da immer noch mal ein Unterschied, ob wir jetzt auf die Wahlen in Sachsen-Anhalt schauen oder ob auf die Wahlen in Rheinland-Pfalz oder Baden-Württemberg. Aber wenn es um die Frage nach der Etablierung der AfD geht, dann kann man sie eben nicht mehr als Ostphänomen abtun. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass ich tatsächlich nicht überrascht bin. Auf der einen Seite ist Deutschland ein Stück weit eine normale Demokratie, in der ähnliche Dinge passieren wie in anderen Demokratien auch. Etwa in Österreich, wenn Sie da die Umfragen anschauen, ist die FPÖ ganz vorn. Die Niederlande bis vor einige Zeit. Auch in der Schweiz ist die SVP sehr stark. Wir schauen auf die USA. Also das ist eigentlich so ein Stück weit so ein weltweiter Trend. Und das, was ich so ein bisschen mitgenommen habe, gestatten Sie mir eine persönliche Beobachtung, weil ich ja nicht nur mit Daten arbeite, sondern eben auch in solchen vielen Kontexten, in denen ich unterwegs war, mit Menschen ins Gespräch komme. Was ich bemerkenswert finde, ist, dass sich alle Sorgen machen. Es machen sich diejenigen Sorgen, die sozusagen liberal pro-demokratisch sind. Es machen sich diejenigen Sorgen, die vielleicht eher sozusagen auf der Seite derjenigen sind, die Rechtspopulisten unterstützen. Alle machen sich Sorgen um dieselben Dinge, aber aus zwei völlig unterschiedlichen Perspektiven und auf der Basis zwei völlig unterschiedlicher Wahrnehmung mit Blick auf den Status quo der Gesellschaft. Und was ich interessant finde, ist, dass es mir so scheint, das ist wie gesagt nur eine Beobachtung, ich will das nicht als harte Empirie verstanden wissen, dass die Politik nicht in der Lage ist, dieses sozusagen gemeinsame Besorgnisgrundlage zusammenzubringen, sondern man verharrt auf der einen Seite in dem Versuch, den Status quo zu verteidigen und auf der anderen Seite gewinnen diejenigen immer mehr, die die eine Seite abschöpfen, nämlich diejenigen, die diese Besorgnis aus einer illiberalen Position auflösen wollen. Und das ist etwas, was ich so beobachte und von dem ich glaube, dass da vielleicht ein Schlüssel auch für die Politik liegt, den sie aufgreifen müsste, aber bislang aus meiner Sicht nicht tut.
Ich höre trotzdem ein wenig den Rheinländer, es hat doch immer Jotje Jange.
Ich kriege es nicht raus.
Behalten Sie es bloß, behalten Sie es.
Sehr gerne.
Vielen Dank an Professor Marcel Lewandowski, Politikwissenschaftler, Leiter des Lehrbereiches Regierungslehre und Policy Forschung an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und an Anja Meyer, die Chefreporterin des Fokus-Magazins. Danke euch beiden.
Vielen Dank, war sehr interessant.
Und zum Schluss noch ein Podcast-Tipp. Berlin Code ist der Politik-Podcast aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Linda Zervakis schaut mit den Korrespondentinnen und Korrespondenten jede Woche hinter die Kulissen der Bundespolitik. Zusammen entschlüsseln sie Reden, Texte, Vorgänge und Entscheidungen und greifen auch das auf, was im Nachrichtenalltag manchmal eben dann doch zu kurz kommt. Berlin Code, wie immer man will, gibt es jeden Freitagnachmittag zu hören in der ARD-Sounds-App. Den Link in den Shownotes und uns, Wahlkreis Ost, auch in 14 Tagen wieder, unter anderem in der ARD-Sounds-App.
Wahlkreis Ost, der Politikpodcast aus Leipzig.